Aortendissektion. Ein Beitrag von anedoc.de. Gegen 19 Uhr in einem peripheren Krankenhaus am Rande der Stadt. Intensivstation. Anmeldung für einen Stroke-Patienten, weil dieses Haus eine kleine Stroke-Unit mit Teleneurologie-Anbindung besitzt. Na gut, letztes Bett, was will man mehr? Der Patient erreicht 30 Minuten später die Station, ist beatmet und hypoton, 90 zu 60 mm Hg. Bei der Beatmung quietscht es merkwürdig neben dem Larynxtubus her. Der mit 50-jährige Patient habe mit einem Bekannten telefoniert und sei dann bewusstlos zusammengebrochen. Auffällig die Anisokorie, deshalb die Diagnose Schlaganfall. Alle weiteren Stroke-Units im Umkreis waren bereits voll, sodass unsere kleine Klinik als Ziel ausgewählt wurde. Wegen der merkwürdigen Beatmung erstmal den Larynxtubus unter kontrollierten Bedingungen gegen einen Endotrachealtubus ersetzt, ZVK gelegt, um bei der Hypotonie Katecholamine geben zu können. Wir begannen dann auch mit Noradrenalin und der Blutdruck hebte sich dezent, aber nicht besonders toll. Zwischendurch wurde der Patient merkwürdig zyanotisch, aber nur im Oberkörper- und Kopfbereich, nicht in der unteren Extremität. Was war da denn los? Hinzuziehen der internistischen Kollegin, rumrätseln, Echokardiographie. Keine Rechtsherzbelastungszeichen, dafür aber ein Flüssigkeitssaum ums Herz herum. Und da dämmert es langsam, neurologische Symptome, hämodynamische Instabilität und ein Perikarderguss, das kann eigentlich doch nur, Aortendissektion Typ A sein. Das Unglück nahm seinen Lauf, der Patient wurde zunehmend instabil und 2 Stunden nach Aufnahme war er verstorben. So oder so waren wir ein Grund- und Regelversorger und hatten gar keine Thorax- oder Gefäßchirurgie im Hause. Im Grunde war die Sache besiegelt in dem Moment, in dem der Notarzt uns als Transportziel ausgewählt hatte, Stichwort Stroke. Das ist in der gegebenen Situation präklinisch aber auch wirklich schwierig einzuschätzen. Es hätte genauso gut ein fulminanter Schlaganfall mit Beeinträchtigung des Kreislaufzentrums im Hirnstamm sein können. In diesem Fall nicht, sondern ebenso fatal eine Aortendissektion, die ischämische Symptome verursachte, gleichzeitig aber noch in den Herzbeutel blutete. Mist. Die Aortendissektion gehört zusammen mit intramuralen Hämatomen und penetrierenden atherosklerotischen Ulzera zum sogenannten akuten Aortensyndrom, das eine Inzidenz in der UK von 6 auf 100.000 Einwohner hat. Männer erkranken doppelt bis dreimal so häufig wie Frauen und das Erkrankungsalter liegt im Bereich 50 bis 70 Jahre. Bekannte Risikofaktoren sind Bindegewebsschwäche, insbesondere der Media, das sind zum Beispiel das Marfan- oder Ehlers-Danlos-Syndrom, Hypertonie. 20% der Patienten versterben sofort aufgrund einer Aortenruptur und bei einer Typ-A-Dissektion liegt die Gesamtmortalität bei bis zu 40-50% in den ersten 48 Stunden nach Ereignis. Weitere 1-2% versterben pro Stunde, wenn keine lebensrettenden Maßnahmen ergriffen werden, nämlich die OP. Bis zu einem Drittel der Patienten weisen neben der Dissektion auch Malperfusionssymptome auf. Das kann zum einen eine Minderperfusion des Myokards oder anderer Endorgane sein. Das native ACS ist ein heißer Differentialdiagnosekandidat oder eben neurologische Symptome. Gerade wenn ein Aortensyndrom-Patient Angina pectoris wegen einer Myokardminderperfusion und Antikoagulantien erhält, Aspirin, Heparin lassen grüßen, ist das für das Herz zwar gut, aber nicht für die Aortenpathologie. Man könnte sagen, tödlich. Immerhin, wenn ein Patient der Operation zugeführt werden kann, liegt die Überlebensrate mittlerweile bei über 90% im Vergleich zu 16%. Diagnostisch wird es uns schwer gemacht. Wir haben hier ein Krankheitsbild, das offensichtlich sehr zeitkritisch diagnostiziert und behandelt werden muss, gegebenenfalls auch weiter verlegt, weil es einfach nicht überall operiert werden kann. Folgende Kombination an Befunden hat eine recht hohe Prätestwahrscheinlichkeit und sollte uns hellhörig werden lassen. Ein Score lässt grüßen. Relevante Anamnese. Bindegewebserkrankung, bekanntes thorakales Aortenaneurysma, positive Familienanamnese, Aortenklappenerkrankung. Schmerzcharakteristik? Schlagartiger Beginn, reißender Schmerz in den Rücken strahlend. Klinische Untersuchung? Pulsdefizit, Blutdruckdifferenz rechts gegen links, neues Herzgeräusch, fokale Neurologie, Schock oder Hypotension. Ein positiver Befund in einer der Kategorien gibt einen Punkt, der Score reicht von 0 bis 3. 0 Punkte, niedriges Risiko. 1 Punkt, moderates Risiko. 2 bis 3 Punkte, hohes Risiko. Das ist aus einer Quelle, nämlich des International Registry of Acute Aortic Dissection. Immer da, wo die Symptome milde ausgeprägt sind oder ganz fehlen, und das ist leider häufig der Fall, steigt die Wahrscheinlichkeit einer primären Fehldiagnose. Häufig präsentieren sich die Patienten auch mit einer Exazerbation anderer zugrunde liegender Erkrankungen, nämlich COPD oder Herzinsuffizienz. Gerade wenn sich die Patienten mit Malperfusionssymptomen vorstellen, verschlechtert sich ihre Prognose erheblich. Zum einen haben sie tatsächlich zusätzliche Baustellen, nämlich den Schlaganfall oder den Herzinfarkt. Zum anderen lenken diese häufigeren Konditionen von der eigentlich zugrunde liegenden Pathologie ab. Im Falle einer koronaren Beteiligung kann das Aortensyndrom ein ACS imitieren oder eben auch wirklich auslösen. Nun ist das ACS deutlich häufiger, aber die Therapie mit Antikoagulantien in diesem Fall ziemlich tödlich. Tatsächlich gibt es dazu auch Untersuchungen. Wenn das Troponin positiv ist, im Sinne eines vermuteten ACS, führt das zu einer signifikanten Verlängerung, bis die korrekte Diagnose gestellt wurde. Im Vergleich zum ACS gibt es leider von der ESC und AHA nur recht unspezifische Leitlinien, wie man einen Patienten auf den richtigen klinischen Pfad setzen kann. Das liegt vermutlich an der geringen Inzidenz. Biochemische Marker sind nicht spezifisch und im Falle des Troponins vielleicht sogar eher als hinderlich anzusehen. Ein negatives D-Dimer schließt ein Aortensyndrom nicht so recht aus, weil falsche Negativrate bis zu 18%, beweist es aber auch nicht, wie bei der Lungenembolie blöderweise auch. Bildgebende Verfahren können die Dissektion nachweisen. Ein CT-Angio recht häufig oder auch ein TEE. Präklinisch geht das schon mal gar nicht, aber in der ZNA machen wir es in der Regel auch nicht so häufig. Ne? Ein auf die Fragestellung fokussiertes transthorakales Echo kann die Fehldiagnosewahrscheinlichkeit eines Aortensyndroms zumindest reduzieren. Die Verfahren sind dahingehend limitiert, dass Aortensyndrome sehr dynamisch sind. In einem Moment handelt es sich nur um einen winzigen Riss und im nächsten Moment geht er richtig auf. Die Behandlung ist im Grunde rein chirurgisch. Das heißt, dass die Diagnosestellung und korrekte Zuführung zu einem Haus, das das überhaupt operieren kann, offen oder eben auch endovaskulär, das Allerwichtigste ist. Häufig weisen Patienten einen Hypertonus auf, der vorsichtig gesenkt werden sollte. Zielbereich wäre 100 bis 120 mm Hg systolisch. Zur besseren Steuerung sind kurzwirksame Beta-Blocker wie Esmolol oder im englischsprachigen Bereich Labetalol zu erwägen. Andere Vasodilatatoren können bei Bedarf ergänzt werden. Wenn man sich das alles so anschaut, muss man leider sagen, dass der Patient aus meiner Vignette vom Anfang im Grunde von vornherein keine Chance hatte. Als Grund- und Regelversorger waren wir für so ein Krankheitsbild nicht das geeignete Transportziel. Da er bei Eintreffen des Notarztes schon bewusstlos war, konnte man ihn auch nicht nach der typischen Schmerzsymptomatik fragen. Und ganz ehrlich, wer misst bei jedem Patienten Blutdruck an beiden Armen? Das macht man eher auf Verdacht hin, nicht wahr? Es bleibt ein schwer zu diagnostizierendes, seltenes Krankheitsbild, das man aber auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte, trotz der vielen ACS und Schlaganfälle als Notarzt. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Lasst ein paar Kommentare oder Sterne da. Tschüss.